ein Gott und welche Rolle spielt der Staat dabei? Ein etwas außergewöhnlicher Predigttitel.
Aber wir werden gleich feststellen, worum es hier geht, in dieser herausfordernden Zeit, wie wir schon gehört haben. Zunächst mal, ja, ein kleiner humorvoller Einstieg, der mit dem Thema wenig zu tun hat. Ich war letzte Woche zum Essen eingeladen, einem Restaurant, und das war eine sehr schöne Erfahrung. Und ich habe dann dem, der mich eingeladen hat, eine Dankeskarte übermittelt und habe eben diese Karte, vielen Dank für das Abendessen, ihm geschickt. Ja, wir sollten das vielleicht jetzt einblenden. Genau, ich fand diese Dankeskarte ganz schön, und wenn man diese Dankeskarte umklappt, dann sah man auch diese sehr bekannte Frau Mona Lisa. Könnt ihr jetzt einmal weiterklicken, bitte? Denn so ungefähr habe ich mich gefühlt nach dem Essen. And the desert served with us, nicht die Wüste, sondern der Nachtisch, die Nachspeise. Aber jetzt sehen wir mal eine dritte Version der Mona Lisa, und damit kommen wir dann auch zu unserem Thema. Denn Fragen, die ja jetzt Fragen sind, eigentlich fast für jeden Menschen in unserem Land, und man kann irgendwie ja sagen, global sind: Wie ist das mit den Corona-Maßnahmen? Und da hat ja jeder mehr oder weniger eine Meinung dazu. Ich meine, man kommt an dem Thema einfach nicht vorbei. Wenn man sagt, ich möchte jetzt mal nicht mehr darüber nachdenken, nicht darüber reden, dann spätestens, wenn man einkaufen geht und vielleicht seine Maske vergessen hat, merkt man, oh, ich muss nochmal zurück meine Maske holen. Ja, wie ist das mit den Corona-Maßnahmen? Werden die zu wenig eingehalten, sodass jetzt wieder die Zahlen steigen, oder ist das Ganze doch übertrieben? Sind die Masken sinnvoll? Schützen sie die anderen? Schützen sie mich auch oder nicht? Können sie vielleicht auch Schaden anrichten, wenn man sie zu lange trägt? Tja, auch die Experten sind sich da nicht einig. Wie ist das, wenn ich maskenbefreit bin, also einen Attest habe, weil es meiner Gesundheit definitiv mehr schadet, wenn ich sie trage, weil ich dann viel zu wenig Sauerstoff bekomme? Wie ist das, wenn ich einen Attest habe für eine Maskenbefreiung und ich werde dann beim Arzt abgewiesen und darf nicht in die Praxis rein? Das sind schon komplizierte Fragen, und ich möchte zu diesen Fragen konkret keine Antwort hier geben, sondern ich möchte das Thema ein bisschen größer aufziehen, weil es in einem größeren Rahmen steht, nämlich der Staat und ich, könnte man das nennen, und natürlich auch, wie verhalten wir uns in dieser Zeit, und auch vielleicht nochmal spezieller, wie verhalten wir als Christen uns denn in dieser Zeit? Damit verbunden ist natürlich auch die Frage, wie viel darf ein Staat unsere Rechte einschränken? Darf ich als Christ den Staat kritisieren, oder darf ich demonstrieren, oder darf ich sogar Anweisungen verweigern? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte und die wir uns stellen, mehr oder weniger in dieser Zeit. Damit verbunden sind natürlich dann auch Meinungsverschiedenheiten, wenn man mit Menschen diskutiert, vielleicht in der eigenen Familie oder mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, mit Mitstudenten oder eben auch innerhalb der Gemeinde. Denn wir stellen fest, nicht jeder hat ganz genau identisch dieselbe Meinung dazu. Und das ist ja auch kein Wunder, da wir ja alle selbst denken können und geprägt wurden und die Bibel lesen. Und selbst beim Bibellesen ist es auch so, dass nicht immer alle zur selben Erkenntnis kommen. Bei diesen Meinungsverschiedenheiten halte ich es für sehr wichtig, dass wir uns bemühen, nicht zu eskalieren, also nicht Dinge hochzuschrauben und uns auseinanderbringen zu lassen, sondern eher deeskalieren. Das ist auch ein bisschen eine Frage an unseren Persönlichkeitstyp. Neigen wir zur Rechthaberei oder ist es diese ganz tiefe Sorge, die wir haben? Das sind ja Beweggründe, die da sind, die wir nicht negieren sollten, aber schon, dass wir uns auch ein bisschen reflektieren und dass wir uns nicht über diesem Thema auseinanderbringen lassen. Also, mittendrin die Frage, wie gehe ich als Christ damit um, dass der Staat Maßnahmen fordert, die ja nun auch wirklich Persönlichkeitsrechte einschränken. Also, als wir den Lockdown hatten, war das natürlich am extremsten. Da sind eine ganze Reihe von Grundrechten unserer Verfassung eingeschränkt worden. Ja, also die die Kontaktmöglichkeit mit anderen Menschen, also ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, die Versammlungsfreiheit, die Glaubensfreiheit, die damit verbunden ist, der freie Wahl des Berufes. Und das wurde aber natürlich von den Politikern auch begründet mit dem Infektionsschutzgesetz und so weiter. Ja, ich möchte einen Text mit euch jetzt anschauen, der vielleicht der ausführlichste Text ist im Neuen Testament zu diesem Thema. Und von daher finde ich das auch spannend und wichtig, denn ich glaube, eine ganze Reihe von uns als Christen kennen diesen Text oder sagen sich, da steht doch was. Und da möchte ich mit euch heute ein bisschen genauer mal hinschauen und uns den in Erinnerung rufen oder vielleicht auch zum ersten Mal, vielleicht auch für Zuseher, die bisher dem Glauben fernstehen. Hier ist ein Text, der seit vielen Jahrhunderten Menschen Orientierung gegeben hat zum Umgang bei diesen Fragestellungen. Römer 13, das hat der Apostel Paulus geschrieben, Römer 13, und wir lesen mal die Verse 1 bis 7. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, denn dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, wem die Ehre gebührt. Ja, ein sehr markanter Text, das Wort Obrigkeit, hier geht es um die staatliche Gewalt, der Staat, die Staatsgewalten oder zu früheren Zeiten der König oder auch vielleicht jetzt noch in bestimmten Staatsformen. Ich will uns nochmal vor Augen führen, so die zentrale Aussage hier, die natürlich sehr herausfordernd ist. Ich erinnere mich, dass ein älteres Mitglied unserer Gemeinde vor einiger Zeit zu mir sagte, das ist für mich der schwierigste Text der Bibel. Nochmal so vor Augen geführt, die zentrale Aussage in Römer 13, Vers 1, 4 und 6. Es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Vers 4, sie ist Gottes Dienerin. Und dann nochmal, sie ist Gottes Dienerin im selben Vers. Vers 6, zahlt die Steuer, denn sie sind Gottes Diener. Die Beamten, die Staatsangestellten. Gut. Das war wahrscheinlich auch eine Frage damals bei den Christen in Rom. Und das war übrigens auch vorher oder zu der Zeit auch eine Frage der Juden gewesen, da wir doch in Kontakt sind mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, müssen wir dann überhaupt Steuer zahlen? Denn wir sind doch befreit worden, was ja auch wahrlich stimmt. Wir sind ja befreit worden von der Verlorenheit, von der Kaputtheit dieser Welt. Wir sind nun Kinder Gottes geworden. Der Geist Gottes wohnt in uns. Ein Angeld auf die zukünftige Welt, die kommt. Und hat denn dann überhaupt noch so eine weltliche Institution uns etwas zu sagen? Sollen wir Steuern zahlen? Das haben die Juden sich gefragt und das haben dann auch die Christen sich gefragt. Und es ist vielleicht für uns keine Frage, weil wir uns daran gewöhnt haben, das ist auch okay so. Aber es ist interessant, dass hier an der Stelle ja genau das auftaucht. Denn wieso können denn solche Menschen, die vielleicht gar keinen Kontakt mit Gott haben, vielleicht auch die Staatsform, so war es ja im Römischen Reich, das war ja kein christliches Land zu der Zeit, wieso muss ich denen Geld geben? Regelmäßig, die Steuer, und die bestimmen wie viel und so. Und hier in diesem Text sagt Paulus also sehr deutlich, doch, wir müssen Steuern bezahlen, dem Staat Geld geben. Er macht auch keine Einschränkung, dass er sagt, ja, aber wenn das so und so viel Prozent werden, dann nicht mehr. Also hier eine ganz konkrete Geschichte, wo er sagt, wir leben auch als Christen in dieser Welt und diese Welt hat eine gewisse Organisationsform und wir sollen uns da auch einordnen. Wir leben quasi so in zwei Welten, könnte man sagen. Wir sind Bürger des Reiches Gottes, ja, wir sind direkt verbunden mit dem Schöpfer, mit der absoluten Autorität, unserem Gott. Aber wir leben auch, solange wir noch in unserem Körper hier sind, in dieser Welt und sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Also das ist ein ganz allgemeines Wort, das gilt für Demokratien wie für Monarchien und alle anderen Arten von Formen. Das ist natürlich herausfordernd, das ist wirklich herausfordernd, aber es ist ein wichtiges Statement. Denn eine Gefahr, die so dahinter steht, wenn man sagt, ja, aber ich bin doch gläubig, ich bin doch Christ, ich bin doch jetzt direkt mit dem Schöpfer verbunden, so hat mir hier niemand mehr was zu sagen, ist eigentlich die Gefahr, dass wir die Welt aufteilen in zwei Welten, die nicht mehr verbunden sind. Und das mag anfangs nicht so schlimm wirken, aber eigentlich ist das so der Weg in ein dualistisches Weltbild, vielleicht in ein esoterisches, ein übergeistliches Weltbild, wovor der Paulus uns eigentlich hier auch warnt und sagt, so ist es nicht. Wir leben mit beiden Beinen auf dieser Erde und wir sind verflochten auf dieser Welt und von daher sollten wir hier nicht entfliehen durch eine übergeistliche Meinung. Ich habe diese Predigt ja auch genannt, wie groß ist dein Gott und welche Rolle spielt der Staat? Und diese Frage mag ja zunächst mal sehr merkwürdig klingen. Wie groß ist dein Gott? Ja, ich meine, wir glauben ja alle an denselben Gott und er hat eine Größe, die übrigens eine unendlich große Größe ist. Aber es ist natürlich beim absoluten, im objektiven Bereich zu sagen, ja, der ist ja gleich groß, natürlich. Aber die Frage zielt ja auf unsere Wahrnehmung ab, auf unsere Erkenntnis, auf unsere Erfahrung. Das, was wir gelesen haben in der Schrift, was aber wir dann auch verstoffwechselt haben und zu unserem ja, regelmäßigen Bewusstsein gehört, so ist mein Gott. Deswegen diese Frage und diese Herausforderung, die sehr gut in diese Fragestellung passt. Gott hat ja für unser Leben hier auf dem Planeten verschiedene Institutionen geschaffen. Er hat ganz am Anfang die Institution Familie geschaffen. Das war eigentlich die erste Institution, die er geschaffen hat. Und dann hat er übrigens den Dienst geschaffen. Den Dienst an Gott und an den Mitmenschen. Ja, das war damals den Garten bebauen und bewahren. Also das sind, kann man so sagen, Institutionen, die es ja bis heute gibt. Die Familie und dann die ganze Arbeitswelt, die Wirtschaft. Er hat aber dann zwei weitere Institutionen geschaffen, nämlich die Gemeinde Jesu und die Obrigkeit, den Staat. Und da haben wir uns auch einzuordnen und darin zu leben. Nun wird ja in diesem Text gesagt, dass die Staatsgewalt, die von Gott eingesetzt ist, die grundsätzlich von Gott eingesetzt ist, auch Aufgaben hat. Und zwar sehr praktische Aufgaben. Sie sollen die bösen Taten bestrafen. Sie sollen die bösen Taten bestrafen. Das ist schlichtweg die Hauptaufgabe des Staates. Und der Text sagt uns, dass sie auch ein Schwert tragen darf. Das war damals vielleicht wirklich konkret auch die Sache, die man benutzt hat. Das hat sich natürlich dann weiterentwickelt. Es ist hier von Gewaltanwendung die Rede. Und die Gemeinde Jesu, interessanterweise, hat nicht den Auftrag, Gewalt anzuwenden. Immer da, wo das passiert ist in der Geschichte, hat es eigentlich großen Schaden angerichtet. Aber der Staat darf und soll Gewalt anwenden, um das Böse einzudämmen. Ja, das ist in unserem Staat heutzutage, man kann verpflichtet werden, wenn man verurteilt wird, zu sozialen Diensten oder zu einer Geldstrafe oder ja, man kann Handschellen bekommen und natürlich auch dann den Freiheitsentzug, dass man ins Gefängnis muss. Strafvollzug gegenüber Übeltätern, das ist so und das ist okay. Und das hat Gott eingerichtet, weil diese Welt nicht in dem Zustand ist, wie sie mal war. Und für diese Zeit, in der wir jetzt leben, die so lange geht, bis Jesus Christus wiederkommt, ist es so. Ist natürlich, was Paulus hier schreibt, ist natürlich auch ein Ideal. Und die ganzen Fragen tauchen natürlich dann auf, wenn wir als Christen feststellen, okay, der Staat soll das Böse bestrafen, aber das, was er da macht, das ist eigentlich gar nicht in unserem Sinne. Da macht er ja irgendwie andere Dinge. Das deckt sich ja nicht. Und nochmal, es ist erstaunlich, dass Paulus diesen Text ja geschrieben hat, als es das Römische Reich gab. Also wir kommen da jetzt schwierig heraus aus diesem Text und sagen, die haben uns nichts zu sagen, weil der Staat ist ja nicht identisch mit denen, dass Gottes Gebote hier identisch sind mit den Geboten des Staates. Aber interessant, dieser Text ist so herausfordernd für uns, Gottes Wort ist so herausfordernd für uns, weil es eben sogar in einer Zeit geschrieben wurde, wo der Staat auch alles andere als christlich war. Paulus sagt übrigens in diesem Text, dass die Autorität des Staates Gott gewollt ist, dass es sie gibt als solche. Die Existenz ist Gott gewollt. Er sagt nicht, dass die Befehle des Staates immer deckungsgleich sind mit dem Willen Gottes. Das sagt er nicht. Das ist ein feiner Unterschied in diesem Staat, in diesem Text. Also, der Staat ist Gottes Diener und ich möchte mal sagen, er ist Gottes Diener so oder so. So, wenn er nämlich den Geboten Gottes entspricht, ja, und dann sind wir fein entspannt, aber auch, wenn er nicht Gottes Geboten entspricht. Und hier ist die größte Herausforderung natürlich. Also auch, wenn der Staat Dinge anordnet, die konträr zu den Geboten Gottes sind, ist der Staat immer noch Gottes Diener. Das ist schwer zu verstehen, aber ich möchte mit euch das entwickeln, dass es das so ist. Also Beispiele, wo die Obrigkeit anders gehandelt hat, als Gott es wollte, gibt es ja viele. In der Schrift, das ist übrigens von daher sehr bereichert, auch das Alte Testament immer wieder mal zu lesen oder erstmalig zu lesen, weil wir da auch für diesen Punkt viel lernen können. Denn es gibt viele Beispiele davon, wo die Obrigkeit alles andere als den Willen Gottes getan hat. Es gibt den Pharao, der wollte Gottes Volk nicht fliehen lassen. Es gab den König Nebukadnezar, der hat das Volk Gottes verschleppt aus seinem Land und hat Jerusalem zerstört. Es gab den König Herodes, der alle Jungs bis zum Alter von 2 Jahren töten lassen wollte und das auch getan hat. Wenn wir mal an die heutige Zeit denken, dann gibt es Diktatoren wie Kim Jong-un, der alles andere als deckungsgleich mit den Geboten Gottes mit den Christen umgeht, sondern Christen misshandelt. Das sind nur einige Beispiele. Ich möchte auf das vielleicht krasseste Beispiel kommen, nämlich den sogenannten Pilatus. Pilatus hat Jesus Christus misshandeln lassen und hat die Todesstrafe an ihm vollziehen lassen. Und das schauen wir uns mal kurz an, was Jesus hier gesagt hat. Das Ganze ist in Johannes 19, kleiner Ausschnitt nur, Johannes 19, Vers 10 bis 11. Da sprach Pilatus zu ihm, also zu Jesus Christus: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Wow. Also hier ist jetzt nochmal wieder meine Frage: Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist mein Gott? Wie groß ist die Ahnung, vielleicht das Staunen darüber, wie groß Gott ist? Also Jesus sagt, dass du, als jetzt die Obrigkeit über mir mich gefangen nehmen konntest, mich foltern lassen konntest und die Todesstrafe über mir aussprechen und vollziehen lassen kannst, da sagt Jesus dazu: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Das ist geheimnisvoll, aber ganz wichtig. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, entfaltet Paulus diese Situation, wo er sagt, 1. Korinther 2, Vers 6 bis 8, von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt. Auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wow. Also wir stoßen hier an Dimensionen, die ja nun auch nicht gerade ein Randthema unseres Glaubens sind, sondern gerade auch beim Kreuz elementar wichtig sind, dass hier also gesagt wird, es gibt Herrscher, Obrigkeiten, Staatsgewalten, die Dinge tun, die eigentlich konträr, sowas von konträr zum Willen Gottes sind, und trotzdem erfüllt sich dadurch der Plan Gottes mit dieser Welt. Also da bleibt einem natürlich der Mund offen stehen, wenn man darüber nachdenkt. Das ist übrigens nicht die Aufforderung, dass wir beständig jetzt so schlau sein sollen wie Gott selbst und dann alles wissen und so. Wir sind halt auch unterwegs in dieser Welt, aber hier haben wir eine Offenbarung, eine Enthüllung, wo gesagt wird, selbst wenn weltliche Herrscher dem Willen Gottes zuwiderhandeln, werden Gottes Pläne und seine Geschichtsschreibung nicht vereitelt, sondern manchmal erfüllen sie sich geheimnisvoll selbst durch dunkelste Wege. Und was die Bibel sagt über das Ende der Zeit und auf den letzten Seiten der Bibel, das wird sich erfüllen und das wird keine Obrigkeit der Welt verhindern können. Das ist natürlich ein Glaubenssatz. Aber man kann zu einer Ruhe, zu einer Gelassenheit kommen darüber, dass man sich sagt, unser Gott ist größer, so wie wir das heute auch gesungen haben. Also selbst wenn wir nicht alles nachvollziehen und verstehen können, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das ein ganz hoher Wert ist und zu Recht, das ist etwas Gutes. Wir dürfen unseren Verstand anwenden und benutzen und versuchen mehr zu erkennen. Das ist ganz in Ordnung. Wir sollten auch Dinge reflektieren. Ich werde ja gleich nochmal auch zurückkommen zu den konkreten Fragen unserer Zeit und zu unserem Verhältnis zum Staat. Aber diese Dimension ist ein Geschenk für uns als Gläubige, zu wissen, Gott ist größer. Er hat auch nicht die Welt irgendwie verlassen für eine Zeit. Wir können das nicht alles verstehen und erklären. Wieso gibt es Corona? Auf jeden Fall können wir sagen, es wurde zugelassen von der absoluten Autorität, nämlich dem Schöpfer von Himmel und Erde. Warum, wozu? Das verstehen wir manchmal erst später. Aber es ist natürlich jetzt die Frage, wie wir uns verorten und wie wir jetzt damit umgehen. Übrigens hat Jesus, und oftmals sind ja die Worte von Paulus einfach nur die Weiterführungen und Reflexionen und Umsetzungen der Worte Jesu, hat Jesus sich natürlich auch zu dem Thema zum Beispiel der Steuer geäußert. Gibt heute ein bisschen viel Wort Gottes, aber ich denke, das ist okay. Ich möchte das noch eben mit euch lesen, ohne in alle Tiefen darauf einzugehen. In Matthäus 12, ab Vers 15. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, dass sie ihn fingen, in seinen Worten. Und sie sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und du fragst niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Da nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Der war halt da drauf, abgebildet. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen von ihm ab und gingen davon. Also interessant, Jesus spricht genau auch über diese beiden Reiche, in denen wir als Gläubige auch leben. Wir geben die Steuer, wo die Steuer hingehört, und wir geben Gott die Ehre, die ihm gebührt. Manche sagen, dass man von diesem Text ja auch ableiten kann, dass das auch finanziell gemeint ist, dass wir eben auch Gott geben, was ihm gehört, von dem, was wir an Einkommen haben, einen Beitrag, wo wir sagen, da, den geben wir aber für Gottes Reich. Aber es ist sicherlich noch größer gemeint als nur so. Und in Matthäus 17 haben wir eine ganz herrliche Begebenheit. Da heißt es, Matthäus 17, vom Kontext her, Vers 24, als sie nur nach Kapernaum kamen, traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnehmen und sprachen, zahlt euer Meister nicht den Tempelgroschen? Er sprach, ja. Und als er in das Haus kam, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Er sprach zu ihm Petrus, von den Fremden. Also interessant, war wohl damals so, die eigenen Kinder mussten keine Steuern bezahlen, aber alle anderen. Jesus sprach zu ihm, dann sind die Kinder ja frei. Okay, da würde man fast auf die Schiene kommen, naja, wir sind ja auch Kinder, wir sind ja Kinder Gottes, dann sind wir also frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an das Meer, wirf die Angel aus und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du seinen Maul aufmachst, wirst du ein Zwei-Groschen-Stück finden, das nimm und gib's ihnen für mich und dich. Das ist natürlich wow, das ist glaube ich eher eine Beschreibung als eine Aufforderung an uns, auch jetzt angeln zu gehen. Aber was wir hier sehen, ist, dass Jesus Christus, der in diese Welt kam, ganz als Gottes Sohn und ganz als Mensch in dieser Geschichte zeigt, okay, auch ich gebe das, obwohl ich der Sohn Gottes bin. Und weil er der Sohn Gottes ist, ist ihm auch die Schöpfung untertan. Und so macht ein Fisch, was er machen soll. Und er kann dann damit bezahlen. Gut, zurück zu unserem Paulus-Text, den wir gelesen haben, Römer 13. Es ist interessant, dass der Umfeld, der Kontext, das Umfeld dieses Textes in Kapitel 12 und in 13, ich möchte nur ein paar Hinweise geben, schon sehr entscheidend ist, es zu verstehen. In Römer 12 sagt Paulus deutlich, hasst das Böse. Es gibt Böses in dieser Welt und ihr sollt es hassen. Hassen ist ein Ausdruck von entschieden dagegen sein. Und er sagt auch, überwindet das Böse mit Gutem. Es gibt Böses in dieser Welt, überwindet es mit Gutem. Und er sagt in dem Zusammenhang, wo übrigens auch die 10 Gebote teilweise erwähnt werden, er sagt auch, rächt euch nicht selbst. Ihr sollt selbst nicht Rache ausüben, ihr sollt keine Gewalt anwenden. Ihr sollt vergeben und ihr sollt segnen. Und indem ihr das tut, wird nicht gesagt, das Unrecht war gar kein Unrecht, sondern es wird gesagt, ich übergebe es an Gott und Gott wird die Sache behandeln und er wird die Bösen bestrafen. Und darin kann man dann zur Ruhe kommen, auch über Dinge, die man als ungerecht oder gar böse empfindet. In Römer 13, nur kurz der Hinweis, ist auch von dem Tag der Wiederkunft Jesu die Rede. Und das bettet diesen Text wunderbar ein, dass jede Staatsgewalt auch nur temporär ist und dass sie nicht ewig bestehen wird und dass im Tag des Gerichtes, der kommen wird, auch jede Staatsgewalt sich vor Gott verantworten muss und jeder Einzelne mit dem, was er getan hat, ob das im Sinne Gottes war oder nicht. Ein paar praktische Gedanken zum Schluss für uns. Römer 13, was sagt uns das? Sagt uns das, dass wir der Staatsgewalt nie widersprechen dürfen und dass wir alles tun müssen, was sie sagen? Also das, was man so Kadavergehorsam nennt. Nein, das bedeutet dieser Text nicht. Er spricht von einer grundsätzlichen Respektierung, einem grundsätzlichen Respekt von Autoritäten und ihren Anweisungen, aber es ist kein Kadavergehorsam gemeint. Gewaltfreier und leidensbereiter Widerstand ist möglich für uns als Gläubige. Gewaltfreier und leidensbereiter Widerstand ist möglich, vielleicht auch manchmal geboten. Wir sehen es in der Apostelgeschichte, wo Petrus und Johannes gesagt wird, sie sollen nicht mehr im Namen von Jesus predigen. Sie wurden geschlagen von der Staatsgewalt, sie haben das erduldet, aber an der Stelle haben sie den Gehorsam verweigert und haben gesagt, nein, wir können nicht schweigen von Jesus Christus. Wir können auch Unrecht anprangern, wenn wir als Christen sagen, hier geschieht etwas, das ist böse, das ist nicht im Rahmen der Gebote Gottes, dann können wir auch Unrecht anprangern. Wir können das tun durch Demonstrationen, die kann man anmelden, da gibt es ja im Rahmen unseres Staates auch Wege und Regeln. Wir können viel kleiner Leserbriefe schreiben, wir können Petitionen unterschreiben, wir können in einen Sitzstreik gehen. Ich hörte neulich von einem Pastor in den USA, dass er einen Sitzstreik veranstaltet hat mit einem anderen Ältesten, einer ganzen Reihe von Gläubigen vor einer Abtreibungsklinik in den USA. Sie haben sich im passiven Widerstand vor diese Klinik gesetzt und somit den Leuten den Weg erschwert oder ihr Sinn war ja, das Bewusstsein zu erhöhen, was da passiert, dass hier Menschen getötet werden, dass es nicht im Sinne Gottes ist. Und sie haben dann auch eine Nacht im Gefängnis verbracht. Das war dann eine Bestrafung der Staatsgewalt, aber das haben sie erduldet. Außerdem ist es natürlich unsere Aufgabe als Christen, wobei jeder sehen muss, was seine Gaben sind und wie er was leisten kann, denn es gibt so viel Böses und so viel Not in dieser Welt, dass man natürlich auch Menschen helfen kann, die leiden unter der Ungerechtigkeit dieser Welt. Ob das ein Dienst an Prostituierten ist, wovon ja die allermeisten versklavt sind, oder was es auch so gibt. Es gibt so viel Not auf dieser Welt. Ich möchte euch herausfordern, kurz darüber nachzudenken, wie es denn mit dem Lügen ist bei den Anordnungen des Staates, wenn sie nicht dem Willen Gottes entsprechen. Sind Notlügen erlaubt oder nicht? Ich möchte euch das nur vorlegen, denkt darüber nach. Die Prostituierte Rahab wird uns in der Bibel genannt und sie wird gerühmt und gelobt als eine Frau des Glaubens. Was hatte sie gemacht? Nun, sie hatte Menschen versteckt und sie hat auch die, die die Leute gesucht haben, die sich da versteckt haben, in die Irre geführt. Also ich würde sagen, das war eine Lüge, was sie gemacht hat, aber sie wird trotzdem gelobt dafür. Sie hat auch viel riskiert. Sie hat im Sinne des Glaubens, des Gehorsams gegenüber Gott gehandelt und wird dafür geehrt. Ich habe nicht gesagt, wir können nun alle immer lügen und irgendwelche ständig Notlügen, aber nur mal drüber nachdenken. Wir haben eine ähnliche Geschichte bei der Mutter von Mose, die das Kind versteckte, ja? Obwohl auch hier ein fürchterlicher Erlass gegeben wurde und sie hat das Kind versteckt. Ja? Sie hat Mose versteckt. Und auch sie wird gerühmt in der Bibel dafür, dass sie das getan hat. Ja, die Corona-Maßnahmen, ich denke, grundsätzlich sollten wir loyal sein, aber wir dürfen auch in unserem Denken frei bleiben und uns Gedanken machen, wir dürfen Briefe schreiben oder wie man jetzt auch manchmal hört von Menschen, man kann auch eine Klage beim Verfassungsgericht einreichen. Das ist alles im Rahmen der Möglichkeiten oder einen Eilantrag herbeiführen. Ich bin kein Jurist, aber ich höre von diesen Dingen und ich glaube, dass das auch gut ist und dass das im Rahmen dessen ist, was auch wir als Christen tun dürften. Das ist keine Aufforderung, dass wir das tun müssen. Mein letzter Gedanke ist, Gott regiert. Wir singen das immer wieder, wir preisen Gott für seine Allmacht und das gilt und das steht fest. Und bei allem, wo man jetzt so in so einen Nebel geraten kann, gedanklich in so eine Verwirrung. Ich gebe zu, dass mir das immer wieder so geht, bei den vielen verschiedenen Meinungen von verschiedensten Experten, von diesen Einschränkungen unserer Grundrechte, aber eben auch der Fürsorge für unser Land, bete ich, dass ich immer wieder zur Gelassenheit zurückfinde in Gott, zur Ruhe in Gott, die er mir schenkt, weil er groß ist und mächtig. Und weil er Dinge zulässt und tut, die meinen Verstand weit übersteigen. Und das wünsche ich uns allen. Vielleicht mögt ihr zum Gebet zum Schluss mit aufstehen. Himmlischer Vater, wir sind sehr dankbar, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir danken dir sehr, dass du uns hilfst, dass wir mit unseren Gedanken, mit unseren Motiven, auch mit unseren Handlungen uns bemühen können, im Einklang mit deinem Willen zu leben und das auch in dieser Zeit. Vater, wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir vielleicht zur Spaltung beigetragen haben, zur Trennung in Diskussionen, die wir geführt haben mit Angehörigen oder auch anderen Menschen. Vater, wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir einfach undankbar und schlecht geredet haben über die Verantwortlichen auch in unserem Staat, in verschiedenen Ämtern und Behörden bis zur Bundesregierung und darüber hinaus. Wir bitten dich, dass unser Herz von dir immer wieder gereinigt wird und dass wir eine grundsätzlich gütige Einstellung haben zu all diesen Menschen. Wir bitten dich genauso, dass du uns diese Gelassenheit schenkst, dass wir in dir ruhen können immer wieder. Wir bitten dich, dass du uns die Ängste und Sorgen nimmst, die wir haben, auch vielleicht um Menschen, von denen wir gehört haben, dass sie erkrankt sind. Und wir wollen dich ehren und anbeten, dass du der Herr der Welt bist und dass du immer noch deine Ziele verfolgst und dass du uns lenkst und leitest durch deinen Geist, da wo wir auch mal unsere Stimme erheben oder einen Leserbrief schreiben oder was auch immer. Wir bitten dich, lenke und leite uns durch deinen Geist und lass uns mündige Staatsbürger sein, die aber angebunden sind bei dir. Danke, Herr, dass das feststeht und danke, dass du unser Anker bist, auch in solchen Zeiten. Amen.